Wie sagt man so schön, das Herzstück einer jeden Immobilie ist die Küche. Deshalb wollen wir in Folge 6 vom All About Immo Podcast genau darüber reden, über die Küche. Dafür eingeladen habe ich mir Felix Stegemann von Die Küche Stegemann aus Emstetten. Wir haben gesprochen über neue Küchen, also noch zu planende Küchen, und über alte Küchen, über Küchenumzüge. Geht das? Kann ich eine Küche umziehen von der alten Wohnung in die neue, beziehungsweise von der alten Immobilie in meine neue Immobilie? Wenn ja, was kostet das eigentlich? Worauf gilt es vielleicht auch zu achten? Welche Küchentrends gibt es aktuell? Was ist in, was ist out, was war mal und was ist vor allem zurzeit gefragt? Wir haben uns unterschiedliche Kostenfaktoren angeguckt. Wie entsteht also ein Preis bei der Küche? Wann wird es vielleicht dann doch etwas teurer? Welche Möglichkeiten und Varianten habe ich, auch ein bisschen zu spielen im Preis? Wir haben über die Ansprüche von Küchen gesprochen. Auch die variieren stark von Kunde zu Kunde, wie Felix mir erklärt hat. Eine sehr kurzweilige Folge, die viel Input mitbringt. Und ja, genau das Richtige ist für alle diejenigen, die sich zurzeit mit der Planung oder dem Erwerb einer Küche beschäftigen. Und somit gleich rein in die Folge. Viel Spaß. Moin Felix.
Moin Luke, hi.
Schön, dass du heute zu Gast bist im All About Immo Podcast. Wir sprechen heute gemeinsam über das Herzstück einer jeden Immobilie. Habe ich mir mal sagen lassen. Die Küche ist das Herzstück eines jeden Hauses oder einer jeden Wohnung. Im Prinzip ist es ja auch so. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, hier als regionaler Küchenprofi, so nenne ich dich jetzt einfach mal, oder euch als Unternehmen. Du wirst gleich ein bisschen was zu euch sagen, wer du bist, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr kommt aus dem Emstetten, das kann ich schon mal vorwegnehmen, deswegen freut es mich umso mehr. Wir haben in der letzten Folge über die Finanzierung des Ganzen gesprochen, war mir sehr wichtig, wollte ich eigentlich schon viel, viel früher gemacht haben, weil man spricht hier oftmals über Maßnahmen und über Gewerke, die eine Menge Geld kosten. Und letzte Folge haben wir mal geklärt, wo kommt das Geld überhaupt her, wie komme ich an das Geld. Und heute sprechen wir dann wieder über etwas, was ja auch ein bisschen Geld kostet. Gute Arbeit ist eben nicht umsonst. Und deswegen würde ich vorschlagen, bevor ich jetzt hier dir die Show stehle, die soll heute ganz bei dir liegen. Der Spotlight soll heute gerne auf dem Gast sein, wie das immer ist. Darfst du dich gerne einmal vorstellen und erzählen, warum du heute hier bist.
Vielen Dank. Hi Luke, hi liebe Zuhörer, Entschuldigung. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Felix Stegemann. Ich bin 26 Jahre alt. Bin jetzt seit anderthalb Jahren bei uns im Familienbetrieb, die Küche Stegemann aus Emstetten, als Verkäufer tätig. Uns gibt seit ca. 1996 an der Hollefeldstraße, seitdem gibt es das Gebäude und die Werkstatt, kommen ursprünglich von der Tischlerei, haben dann im Laufe der Jahre das Küchengeschäft mit dazugenommen, haben auch eine Ausstellung bei uns an der Firma, ca. 200 Quadratmeter mit 10 Ausstellungsküchen und verschiedenen Ausstellern, wo man sich viele verschiedene Sachen angucken kann. Sind insgesamt ein Team von 6 Leuten. Sind einmal ich und meine Kollegin vorne im Verkauf. Dann haben wir noch 2 eigene Monteure in der Werkstatt, die dann die Küchen montieren oder auch Einbauschränke bauen etc.
Ja.
Und dann noch ganz klassisch mein Vater, meine Mutter auch noch im Betrieb und sind auch seit über 20 Jahren Partner im Küchentreffverbund.
Okay. Also wirklich ein regionaler Profi, wie ich eben schon gesagt habe. Weiß nicht, ob man euch jetzt Marktführer bezeichnen kann, aber das spielt auch gar keine Rolle. Nein, aber wie gesagt, mir war es wichtig, dass auch dieses Gewerk hier aus der Region kommt. Jetzt kommt es sogar aus Emstetten noch besser. Vielleicht kannst du einmal erklären oder grob mal eben umreißen, was ist so euer Umkreis? Also in welcher Region seid ihr da unterwegs? Seid ihr viel in Emstetten unterwegs oder auch vielleicht Kreis Steinfurt darüber hinaus?
Ja. Wie sieht das aus? Also die meisten Kunden von uns kommen schon aus Emstetten.
Ja.
Wir haben aber natürlich auch Saarbeck, Hembergen, Gräfen etc. Und auch mal Münster oder Rheine. Aber ich sag mal, der größte Kundenstamm bzw. die meisten Kunden kommen direkt hier aus Emstetten.
Ja. Okay, sehr gut. Perfekt. Das nur einmal zur Einordnung. Man weiß ja nie so genau, von wo die Leute zuhören.
Ja.
Ich hatte auch schon Gäste hier, die gesagt haben, auch wenn es sein muss, dann fahre ich für ich glaube, es war das Fenster in dem Fall, fahren wir auch mal nach Hamburg und bauen da ein Fenster ein.
Ist auch schon mal vorgekommen. Ja. Wir sind schon mal zum Beispiel in Düsseldorf gewesen, haben eine große Küche gemacht, beziehungsweise keine private Küche, sondern es war für eine Diakonie, es war eine Haushaltsküche, also eine Schulküche.
Ja.
Es war dann ein etwas größerer Umfang, aber das ist eher die Seltenheit. Das meiste sind Privatkunden hier im Umkreis so ja. 20, 30 Kilometer okay. plus minus.
Okay, sehr gut. Wir wollen heute dieses Thema Küche in zwei große Blöcke aufteilen. Wir haben uns gedacht, wir fangen an mit Block 1. Da sprechen wir über neue Küchen, noch zu planende Küchen. In Block 2 sprechen wir über alte Küchen beziehungsweise Küchen, die es schon gibt, bestehende Küchen und auch darüber, wie man für den Fall, dass man schon eine Küche hat, diese Küche umziehen kann von Haus zu Haus, von genau. Wohnung zu Wohnung. Bei dem Thema dann auch noch mal drüber, dass man gewisse Bauteile auch tauschen kann, erneuern kann, dass man keine neue Küche braucht zwingend, aber trotzdem sagen kann, ich tausche die Elektrogeräte beispielsweise. Ja, da wollen wir aber später näher drauf eingehen. Wir starten mal mit Block 1. Ich als Immobilienmakler habe ja oft den Fall, ich verkaufe ein Haus, ich verkaufe eine Wohnung, es ist keine Küche drin, weil vielleicht einfach ein altes Haus und es ist geräumt worden, es ist gar keine Küche mehr drin. Also quasi Greenfield, kann sich der Küchenbauer dann austoben. Ja. Oder aber einfach den Fall, es ist eine uralte Küche drin und allen Beteiligten ist klar, der Nächste, der hier einzieht, der wird die Küche neu machen.
Ja.
Ja, da einfach mal ganz einfach die Frage, wie läuft sowas bei euch ab? Wie ist da der Ablauf, wenn jetzt ein Kunde, im besten Fall bei mir, ein Haus kauft und dann sagt, so, dann wollen wir mal starten. Herzstück des Hauses, wie gerade schon gesagt, muss neu, wir brauchen eine neue Küche. Der kommt zu euch. Wie läuft das ab? Und vielleicht auch, schiebe ich jetzt gleich mal hinterher, dann bist du dran, damit in Kombi so ein bisschen die Frage, das Thema Installation von solchen Küchen, also von der Planung bis zur Installation und dann auch immer eine beliebte Frage, die mir als Makler auch gestellt wird und ich will jetzt nicht sagen, da hebe ich dann schnell die Hände, falls ich ja anders würde ich aufgeben, das tue ich nicht, aber wird natürlich gerne gefragt, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Kann ich die Küche nicht auch vielleicht hierhin oder dorthin?
Was ist möglich?
Ist möglich? Kann ich die Küche verlegen, Anschlüsse verlegen, wie auch immer? Wenn du das auch noch mit aufnimmst in deiner Antwort, dann wäre das ganz groß.
Sehr gerne. Ja, wie du schon sagtest, gibt es quasi zwei große oder zwei verschiedene Themen quasi. Einmal Bestandshaus, Bestandswohnung, was dich und die Hörer mit Sicherheit auch interessiert. Kaufen ein Haus, kaufen eine Wohnung, mieten eine Wohnung vielleicht auch. Und das ist im Bestand. Da ist vielleicht eine alte Küche drin oder auch nicht, aber es ist alles vorhanden. Mhm. Und dann gibt es natürlich das Thema Neubaukunden. Mhm. Um das mal so ein bisschen auf deine Frage umzumünzen, wie das ist mit Bestandskunden, wenn du hast eine Besichtigung und die Leute sagen, ja, ist schön, aber was mache ich denn jetzt damit so
richtig,
ungefähr?
Ja.
Meistens ist das so, dass die Kunden sich vorab einmal melden, entweder per E-Mail oder telefonisch, möchten gerne Küchenberatung haben und dann besprechen wir mit denen, schicken oft vielleicht einen Grundriss vorab schon mal mit, das ist immer das Beste, dann kann man schon mal was vorbereiten für den Kunden, wenn der kommt. Mhm. Oder klären am Telefon schon mal grob, wie soll es werden, was für Farben etc. sollen genutzt werden, dass man quasi für den Kunden schon mal was vorbereitet hat, wenn er reinkommt. Weil das ist immer ganz schön, dann haben beide was zum Gucken. Können wir uns das gemeinsam auf dem in der 3D-Zeichnung schon angucken und nicht nur auf dem Blatt Papier.
Ja.
Und dann starten wir quasi damit. Als erstes spreche ich mit den Kunden immer so die grobe Gestaltung ab. Wie soll das farblich gestaltet werden? Soll es eine weiße Küche werden, eine farbliche Küche werden? Sind vielleicht Holzelemente, also Boden oder Wandvertäfelung, Einbauschränke etc.? Soll das ein bisschen angeglichen werden? Kommt immer drauf an, auch wie ist der Umfang? Wird das jetzt eine Komplettrenovierung? Wird das wirklich nur eine neue Küche?
Ja.
Wie kann man das mit anderen Räumen abstimmen?
Ja, klar.
Oft auch ein Thema, wie ist der Boden? Viele bringen dann auch mal ein Muster mit oder ähnliches. Oder wie werden die, wie wird der Boden fließen oder Laminat oder Parkett etc.? Und dann gehe ich meistens als erstes mit unseren Kunden zu unseren Frontmustern. Wir haben ein ganz großes Regal in der Ausstellung, wo verschiedene Fronten drin sind. Lackierte Fronten, beschichtete Fronten und Arbeitsplatten. Und dann schauen wir mal an, was könnte farblich gut zusammenpassen. Mhm. Weiße Küche mit einer eichenfarbenen Arbeitsplatte, also eher warm. Soll es eine anthrazitfarbene Küche werden, so Betonoptik, weil das sich auch irgendwie in den Tapeten oder in der Gestaltung der Wände wiederfindet mit Putz oder ähnliches. Das ist so der erste Themenblock.
Ja.
Und wenn ich mit den Kunden dann, oder meine Kollegin genauso, wenn wir das dann besprochen haben, wie die farbliche Gestaltung wird und auch mit den Griffen, grifflos oder mit aufgesetzten Griffen, ist auch nochmal ein unterschiedliches Thema, dann bespreche ich meistens mit den Kunden, was für Vorstellungen die so für E-Geräte haben, was ein Muss ist in der Küche, was ein Vielleicht ist, was quasi die Kirsche auf der Sahne so ungefähr, das muss man dann natürlich alles schauen, wie man das dann gestalten kann und auch was die Kunden sich wünschen. Ich frage immer vorab ganz gerne, was habt ihr euch denn vorgestellt? Dann kommen so Sachen wie einen hochgebauten Backofen wäre ganz schön und nicht mehr so als Herd unten drunter. Hochgebaute Spülmaschine ist immer ganz schön. Kommt vielleicht sowas in Frage wie eine Wasseraufbereitung. Also hier ein Kuka zum Beispiel für kochend Wasser oder Sprudelwasser. Gibt es dann von verschiedenen Herstellern. So, was sind quasi die Highlights der Kunden, die im Kopf haben? Und was ist ein Muss und was ist ein Vielleicht quasi? Und dann bespreche ich das mit denen, nimm das einmal auf, halte das schriftlich für mich fest. Und dann ist es meistens so, dass wir dann in Ruhe eine Planung fertig machen, das den Kunden rüberschicken und die dann noch ein zweites Mal wiederkommen.
Okay.
Dass wir dann quasi, dann so wie wir es final gemacht haben, besprechen und dann ja alles durchgehen. Ist es wirklich, erfüllt der Backofen auch die Anforderungen, die der Kunde sich im Vorhinein vorgestellt hat? Dass wir das dann mal gegenüberstellen quasi. Vergleich mit dem ersten Gespräch, passt das, ändern wir vielleicht da noch was? Dass wir so die Küche quasi stehen haben.
Ja.
Ja, was auch ein großes Thema ist, was du eben auch schon angesprochen hast, sind die Installationen. Vorhandene Installationen nutzen, dann berücksichtigen wir das in unserer Planung. Oder sagen wir, wir planen jetzt erstmal komplett Traumküche quasi.
Ja.
Und vernachlässigen die Anschlüsse im ersten Schritt.
Also quasi,
und sagen,
Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja, ist gut.
Man kann auch sagen, wir gucken erstmal, wie es designtechnisch aussieht und im zweiten Step gucken wir, ob es technisch überhaupt umsetzbar ist in der Immobilie.
Also auf die technische Umsetzung achten wir natürlich bei der Planung schon.
Ja.
Aber nehmen wir die Anschlüsse von vorne mit rein, planen wir die Küche natürlich, wie der Raum das gibt.
Ja, klar.
Wenn der Kunde sagt, wir können die Anschlüsse alle verlegen, ist überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Dann planen wir das quasi von der Positionierung der Schränke so, wie es für den Kunden am schönsten ist, wie es vom Arbeiten am schönsten ist, dass die Wege am kürzesten sind. Und da versuchen wir dem Kunden auch immer dann zu helfen bei der Fragestellung, wie ist das mit den Installationen? Also Wasseranschluss, Elektroanschlüsse. Für manche Leute ist das ein ganz großes Fragezeichen. Manche Leute sagen, ja, kenne ich mich aus. Da versuchen wir den Kunden natürlich immer abzuholen und zu sagen, wenn der Wasseranschluss da liegt, dann können wir den auch 30, 40, 50 Zentimeter nach links oder nach rechts verlegen oder hochgebaute Steckdosen in der Arbeitsfläche. Was macht Sinn? Da vielleicht eine Dreiersteckdose, da vielleicht eine Zweiersteckdose.
Ja.
Dass wir den Kunden da versuchen, ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, was unserer Meinung nach quasi die beste Lösung dafür ist. Und besprechen mit dem Kunden, wie man das am besten machen kann.
Also es ist nicht zwingend notwendig, dass der Kunde diese Informationen schon quasi von, weiß nicht, er hat sich mal einen Bekannten mitgebracht, der kennt sich mit sowas aus und der hat ihm gesagt, das passt schon. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass er diese Infos schon mitbringt. Im Zweifel fahrt ihr dafür auch raus.
Und genau, das an. Ja. Der Ablauf bzw. die Planung machen wir ausschließlich bei uns im Laden.
Okay.
Und erklären dem Kunden, was quasi das Beste ist. Auch ein Thema ist oft Beleuchtung unter den Hängeschränken.
Ja.
Dafür muss man natürlich eine Steckdose haben oben über den Hängeschränken. Die ist jetzt nicht immer in jedem Haus schon vorhanden.
Ja.
Und dann kriegen die Kunden quasi von uns mit an die Hand, wie man es am besten verlegen kann. Dann, was wir dann oft dazu sagen, ist auch, machen Sie gerne eine schaltbare Steckdose, dass man die Beleuchtung nicht immer über eine Fernbedienung oder einen kleinen Schalter in der Küche anmacht, sondern dass dann bei der ganzen Installation im Haus mit berücksichtigt, dass man dann einen Lichtschalter mit an die Wand macht, dass man die Küche zum Beispiel separat schaltet oder ähnliches.
Ja, ja.
Und nach der Planung, nach dem Kauf der Küche, ist es dann so, dass wir zum Kunden hinfahren, Aufmaß machen, also die Maße vor Ort kontrollieren. Gegebenenfalls sind dann noch Änderungen. Das besprechen wir ganz transparent mit dem Kunden, was technisch möglich ist.
Ja.
Und dann kriegt der Kunde von uns auch einen Installationsplan.
Ja.
Das heißt, alle Anschlüsse sind millimetergenau vermaßt, wo was sitzen muss.
Ja.
Und damit geht der Kunde dann quasi um auf die Reihenfolge nochmal zurückzukommen, damit geht der Kunde dann zu seinen Installateuren und die kriegen diesen Plan und dann wissen die in der Regel ganz genau, wo was hin muss. Und dann können die mit diesem Plan auch entscheiden, an welche Leitung können wir vielleicht dran gehen, wo müssen wir vielleicht zusätzlich noch eine Leitung ziehen, sichern wir vielleicht das und das Gerät vielleicht noch zusätzlich ab, dass man sagt, dass man ein paar mehr Leitungen damit reinlegt. Mit diesem Plan gehen dann die Kunden zu ihren Installateuren und die können dann anhand dessen die Anschlüsse dementsprechend verlegen.
Heißt, habe ich richtig verstanden, in der Regel ist es so, wahrscheinlich bestätigen Ausnahmen auch die Regel, aber in der Regel ist es so, dass der erste Vor-Ort-Termin, den ihr macht, also dass ihr wirklich rausfahrt, findet dann statt, wenn das meiste schon
planungstechnisch, also in der Theorie, schon auf dem Papier oder?
Genau, wenn die Küche durchgeplant ist.
Ja. Dann fahrt ihr raus.
Genau, dann fahren wir raus, wenn wir den Abschluss quasi gemacht haben, der Kunde hat die Küche gekauft.
Alles klar, ja.
Dann fahren wir raus, weil das vom Aufwand her sonst sehr, sehr hoch wäre.
Klar.
Dann fahren wir raus, kontrollieren alles.
Ja.
Wenn die Maße jetzt nicht vorhanden sind, dann die Kunden schicken dann gerne auch Bilder vorab per E-Mail oder bringen eine Architektenzeichnung mit. Hm. Und anhand dessen kann man schon abschätzen, grob wie das so ist. Wenn man eine Architektenzeichnung hat, da kann man ungefähr abschätzen, das sind 60 Zentimeter Schränke.
Ja.
Dann zählt man 1, 2, 3 quasi und dann alles klar, zwischen 1,35, 1,50, 1,40, irgendwo in diesem Bereich sitzt der Wasseranschluss.
Ja.
Man hat ja auch ein bisschen Spiel im Spülenschrank.
Klar.
Der ist in der Regel 60 Zentimeter breit,
ja.
Dass man da an sich ganz gut klar, können wir auch anhand von Bildern meistens schon ganz gut abschätzen. Wenn das dann dementsprechend vor Ort gar nicht hinhaut, kommt auch vor.
Ja.
Dann planen wir die Küche erstmal um, quasi, beziehungsweise plane ich die ganze Küche um, sondern die Maße, die wir vor Ort dann genommen haben, geben wir bei uns im Planungsprogramm ein. Und dann sehen wir, oh, da ist was sehr knapp oder da müssen wir nochmal schauen.
Ja.
Und dann probieren wir natürlich mit einer Lösung zum Kunden zu kommen.
Mhm.
Dass wir dann sagen, ja, pass mal auf, wir haben das gemessen. Wie wäre es, wenn wir den Schrank eventuell tauschen, den vielleicht ein bisschen breiter machen, den anderen ein bisschen schmaler machen, dann rücken wir in die Richtung und dann können wir die Installation so, wie sie sind, nutzen.
Macht Sinn.
Ist das natürlich nicht notwendig, weil der Kunde vorher, wenn wir quasi zum Aufmaß fahren, wenn das noch im Rohbau ist und alles noch dementsprechend verlegt werden kann, dann ist das natürlich umso schöner, dann kriegt der Kunde sofort den Installationsplan und dann, wie gesagt, wissen die Installateure was zu tun ist quasi.
Gut, am Ende sind die Maße, die ihr vor Ort dann nehmen könnt, wie auch immer die gegeben habt, die ihr wirklich tatsächlich vorfindet vor Ort, sind natürlich dann entscheidend.
Genau.
Ja, weil anders funktioniert es halt einfach nicht.
Genau.
Nur ich habe
alle Informationen kann man auch vorher nicht immer haben.
Nein.
So viele verschiedene Dinge, da kann der Kunde gar nicht immer wissen, was jetzt der Küchenplaner jetzt alles braucht.
Ja.
Von daher versuchen wir da immer möglichst einfach für den Kunden das zu gestalten.
Ja, okay. Also wenn der Immobilienmakler, der die Immobilie vermittelt, einen guten Job macht, dann gibt er dem Kunden einen vernünftigen Grundriss an die Hand. Und das war Step 1, wie ich verstanden habe. Den kann er euch schon mal zur Verfügung stellen.
Genau, das ist immer so. Wenn ein vorhandener Grundriss da ist, das ist immer super.
Top.
Wenn man Architektenzeichnungen, das sind meistens Rohbaumaße.
Ja, klar.
Und mit denen können wir natürlich super planen.
Alright.
Das ist aber nicht der Regelfall. Oft gibt's auch Bestandshäuser, kennst du selber mit Sicherheit auch, die sehr, sehr alt sind. Da gibt's dann Grundrisse von 1925 oder 1935 oder ähnliches, wo manchmal kaum noch Zahlen zu erkennen sind.
Ja.
Oder es gibt gar keinen Grundriss von dem Haus, weil das schon so alt ist.
Ja.
Das sind natürlich alles Sachen, die wir uns angucken müssen.
Ja.
Aber auch damit kommen wir klar, auch das kriegen wir hin.
Sehr gut. Okay, siehst du wohl. Da haben wir den ersten Block hier, nicht den ersten ganzen Block, aber wir sind schon mal einen Schritt weiter.
Ja.
Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt schon mal, wenn sie bei Stegemann der Küche wollen, wie das denn dann so abläuft. Gerade da mal die Frage, euer korrekter Name ist die Küche Stegemann.
Richtig, genau.
Okay, weil ich habe mal gedacht, heißen die Küche und dann Stegemann, weil die einfach mit Stegemann heißen.
Ja.
Oder also der volle Name ist die Küche Stegemann.
Genau, ja, der volle Name ist die Küche Ralf Stegemann.
Die Küche Ralf Stegemann.
Richtig, okay. Das ist mein Vater.
Ja, genau, dein Vater.
Genau, ja.
Okay, also das nur am Rande.
Ja, ja.
Mich interessieren die aktuellen Designtrends zu Küchen. Jeder, der mal in unterschiedlichen Immobilien aus unterschiedlichen Baujahren war, hat gesehen, in dem und dem Zeitraum war mal das und das cool, heute dann eher dieses und dann mal jenes. Ich erinnere, wenn ich selber jetzt an mein Elternhaus denke, das ist so ganz klassisch noch irgendwie normales Holz mit einer normalen, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, so eine Kunststoffarbeitsplatte oder so.
Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte, ja.
Genau, richtig. Und dann so Griffe, Aluminiumgriffe oder was das dann ist. Ne? So ganz, ganz klassisch Standard.
Ja.
Wenn man heute irgendwo reinkommt, sehen die Küchen ganz anders aus. Betonoptik oder was es da auch immer gibt. Wenn man jetzt wiederum in ein Haus aus den 60er, 70er Jahren geht, alles nochmal wieder vollkommen
grüne anders. Küchen auch schon gesehen.
Grün und gelb und was ich da nicht alles schon
für aus den 60er, 70ern,
verrückte Farben. Passend zu den Bädern dann am besten noch.
Ja, richtig, genau.
Da hat man sicher
Interessante Dinge, würde man heutzutage sagen.
Definitiv. Und deswegen mal die Frage, an jemanden, der sich tagtäglich nicht nur mit der Planung, mit der Planung beschäftigt und insofern auch natürlich damit auskennt, was wollen die Leute zurzeit oder was wird gesucht, also welche Sachen sind im Trend. Und in Kombi dazu vielleicht auch die Frage, was sind die Vor- und Nachteile von gewissen Materialien? Der eine will vielleicht eher, gebe ich dir jetzt schon mal eine Vorlage, matt, der andere vielleicht eher eine farbige Küche. Ich glaube, da kann man sich sehr drüber streiten. Der eine findet das schöner, der andere das schöner. Ja, gibt es wahrscheinlich auch Vor- und Nachteile. Und vielleicht darauf auch die Frage aufbauend, welchen Anspruch hat man an der Küche? Ist wahrscheinlich
genau der Einsatzzweck spielt da immer mit rein. Oder was sind, wie du schon sagtest, wie will der Kunde die Küche benutzen?
Genau.
Das spielt natürlich auch mit rein.
Ja.
Also erstmal zu den Designtrends vorab.
Ja.
Was immer noch ein großer Trend ist, aber auch schon seit Jahren, ist jetzt nichts Neues, sind grifflose Küchen. Mhm. Die sind wirklich schon seit, ich würde schon sagen, 5, 6, 7 Jahren auf jeden Fall schon im Trend.
Ja.
Umso schlichter, umso besser, so ungefähr.
Ja.
Das ist immer noch ein Thema, gerade bei jüngeren Kunden, die dann sagen, wir möchten auf jeden Fall eine grifflose Küche. Da gibt's dann 1, 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder sagt man, man verzichtet komplett auf Griffe und dann sind bei unseren Küchenherstellern in die Küche eingearbeitet Griffleisten.
Ah, dass man von oben rein.
Genau, oder Griffmulden, dass man quasi hinter die Front greift, um die Front dann zu öffnen.
Mhm.
Dann sieht natürlich immer alles sehr geradlinig, sehr modern, sehr schön aus. Bin ich auch ein großer Fan von. Und
clean auch, ne?
Genau, total clean. Ja. Und das ist eine Sache, die ist schon seit Jahren im Trend, aber auch immer noch.
Okay.
Das schwacht auch nicht ab, das hält sich wirklich seit Jahren.
Ja.
Was sich tatsächlich sehr geändert hat, muss man sagen, früher viel, kennst du mit Sicherheit auch, Hochglanzweiß. Haben eine Zeit lang ganz viele wollten eine Hochglanzküche haben. Heutzutage ist das eher so, dass der Trend zurückgeht, dass viele Kunden matte Fronten haben möchten.
Mhm.
Dann gibt's verschiedene Möglichkeiten. Das günstigste oder der Einstieg wäre zum Beispiel eine kunststoffbeschichtete Front.
Mhm.
Und dann gibt's natürlich auch noch Lackfronten.
Ja.
Sehr hochwertige Oberfläche, hat beides seine Vor- und Nachteile.
Ja.
Lack ist natürlich von der Haptik her sehr schön, sehr schöne Farben. Und da gibt's dann auch noch Zwischenlösungen, zum Beispiel laminierte Fronten.
Okay.
Das heißt, die ist beschichtet, die Front, mit einer Kunststoffbeschichtung, von der Haptik aber wie eine Lackfront.
Mhm.
Ist quasi so ein Zwischending. Ist ein bisschen günstiger als eine volllackierte Front, ein bisschen teurer als eine kunststoffbeschichtete Front. So eine Zwischenlösung, dass man diese Haptik auch anbieten kann, wenn man nicht unbedingt eine volllackierte Küche haben möchte.
Wie bei den Autos. Früher gab es Stoffsitze und Ledersitze und heute gibt es ja schon so ein Mittelding dazwischen.
Genau.
Ich weiß nicht, so eine Art Kunstleder oder sieht aus wie Leder, ist es aber nicht. Muss ich jetzt gerade nur dran lenken.
Genau, so eine Zwischenlösung, genau. Und wie gesagt, da viele möchten gerne eine sehr glatte Front, die so eine lackierte Haptik hat. Und dann spielen Farben heutzutage echt eine immer größer werdende Rolle.
Mhm.
Das sind auch Farben, also weißmatt natürlich, aber auch grün, rot, blau, schwarz, uni, sind natürlich alles Sachen, auf die man sich einlassen muss. Der eine sagt, hör mir auf, will ich gar nichts von hören.
Ja.
Der andere sagt, boah, finde ich super. Das versuchen wir dann beim Gespräch immer zu schauen, mal verschiedene Sachen nebeneinander zu halten. Was wir tatsächlich schon gemacht haben, ist eine mineralgrüne, also dunkelgrüne Küche.
Ja.
Alle Fronten und Wangen, alles in dunkelgrün und dann eine schwarze Natursteinarbeitsplatte drauf. Mhm. Wenn man das erstmal hört, denkt man, oh Gott, das ist ja total dunkel oder total empfindlich oder ähnliches. Und haben wir auch da zum ersten Mal gemacht. Und als ich das gesehen habe, war ich echt begeistert. Also wenn man sich da ein bisschen was traut, dann können da echt sehr schöne Sachen bei rauskommen. Was auch eine Rolle spielt, sind zweifarbig gestaltete Küchen, gibt es auch.
Mhm.
Also man sagt, die unteren Schränke machen wir vielleicht weiß.
Ja.
Und die Seite mit den Hochschränken, wo vielleicht der Kühlschrank, der Backofen und der Geschirrspüler ist, so als eine große Front, das gestalten wir farblich, dass man das dann so ein bisschen nicht die ganze Küche unifarben macht, aber dann mit so Kleinigkeiten spielt oder zum Beispiel nur die Hängeschränke oben drüber, dass man das so ein bisschen aufteilt.
Okay, diese Dunstabzugshauben, die im Herd quasi in der Mitte im Kochfeld mit drin sind, finde ich persönlich sehr cool, gefällt mir echt gut. Wird das viel? Ist das gefragt? Ja, nehmen das die Leute?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch schon seit Jahren ein großer Trend.
Ja.
Muldenlüfter nennt sich das. Oder auch Kochfeldabzug.
Ja.
Wir nennen das immer Kochfeldabzug. Ist ein bisschen einfacher auch für den Kunden, das zu verstehen.
Ja.
Funktioniert sehr, sehr gut. Gibt ein paar Sachen, auf die man da achten muss bei der Küchenplanung.
Ja.
Einmal als Küchenplaner, aber auch als Endkunde. Aber von der Funktion her funktioniert das sehr, sehr gut. Der Dunst wird quasi in der Mitte vom Kochfeld nach unten hin abgezogen.
Ja.
Und dann unter den Schränken oder hinten aus dem Schrank, je nachdem, wie die Planung ist, wieder rausgeleitet.
In den Raum rein oder?
Genau, in den Raum.
Ja.
Oder was heißt in den Raum? 99% der Muldenlüfter werden oder der Kochfeldabzüge werden im Umluftbetrieb betrieben.
Ja.
Das heißt, in dem Kochfeld, in der Dunstabzugshaube sitzt ein Kohlefilter.
Ja.
Der reinigt die Luft.
Ja.
Beziehungsweise der Fettfilter filtert das Fett raus.
Ja.
Dann kommt der Kohlefilter, der filtert die Gerüche raus und dann wird die gereinigte Luft wieder in den Raum zurückgeführt.
Okay.
Ist ganz oft ein Thema bei Muldenlüftern, weil das eine Insel ist, die, weil das eine Lösung ist, die für die Kochinsel erfunden wurde.
Okay.
Dass man sagt, wenn man eine Kücheninsel hat,
ja,
man möchte da keine Haube drüber, absolut, haben, man möchte das offen gestalten. Dafür wurden diese Kochfelder erfunden. Man kann die auch in der Küchenzeile an der Wand einbauen.
Ja.
Ist nicht so mein Favorit, sag ich mal.
Ja.
Die sind eher für die Insel gedacht. Und da Inseln oft freistehen, wird das im Umluft betrieben.
Die Frage kommt tatsächlich sehr oft. Also ich werde sehr oft gefragt, wie funktioniert das hier mit dem,
ja,
mit dem Abzug oder ja doch mit dem Abzug,
ja,
bei,
ja,
der, bei,
richtig,
der,
genau,
Küche. Die Frage kommt sehr oft.
Ja, ja, das wird dann in den Raum zurückgeführt, entweder im Sockelbereich wieder raus oder direkt hinter der Rückwand, je nachdem, wie die Insel geplant ist. Man kann das aber auch als Abluft machen. Ist immer die schönste Lösung eigentlich, wenn man das meiste an Luft einfach nach draußen führt.
Ja.
Ist heutzutage aber nicht mehr so üblich, allein auch wegen den Niedrigenergiehäusern etc.,
okay,
dass man da nicht noch eine Kernbohrung hat. Und dann müsste die Insel auch entweder einen Anschluss an der Wand haben, sodass das direkt durch die Wand nach außen geführt wird.
Mhm.
Also eine halbe Insel quasi.
Das ist quasi keine Insel mehr, ne?
Genau, ja, die geht dann schon in den Raum rein, aber hat einen Anschluss zur Wand.
Ja.
Oder man berücksichtigt das beim Bau oder bei der Renovierung, dass man das nach unten hin abführt, dass man dann quasi durch den Keller oder ähnliches, kommt aber immer auf die Gegebenheiten an, wie ist das Haus gebaut, ist das überhaupt technisch möglich, dass wir da irgendwo rauskommen, und meistens ist das als Umluftvariante in der freistehenden Kücheninsel.
Ein zweites Ding, was mir gerade einfällt, hatten wir im Vorgespräch mal drüber gesprochen, wie heißen noch diese tollen Schubladen, die verschwinden?
Ah, die Backofentür.
Ja,
Slide and Hide.
Slide and Hide, das
hast du gesagt. Das gibt es ausschließlich bei Neff.
Okay.
Das ist die versenkbare Backofentür.
Tatsächlich, das ist der einzige Hersteller?
Ja, die haben das erfunden.
Ah,
die haben da ein Patent drauf. Wow. Der einzige Hersteller, der das anbietet und anbieten kann, ist Neff.
Aha.
Mit dem machen wir auch sehr, sehr viel.
Ja.
Weil das halt ein super Feature ist in der Küche, gerade wenn man eventuell Durchgänge hat zum Hauswirtschaftsraum zum Beispiel, dass die Backofentür dann verschwindet oder auch an der Küchenzeile, dass man einfach Platz hat zum Arbeiten.
Ja.
Man kann den Backofen aufstehen lassen, dass er trocknen kann, ohne dass die Tür im Weg steht. Genau, das ist eine coole Geschichte, funktioniert einwandfrei. Hat Neff jetzt tatsächlich vor 2-3 Monaten, war es glaube ich, den 3 millionsten Slide and Hide Backofen verkauft.
Wow.
Also es ist wirklich, die Technik ist wirklich ein.
Werben die mit diesen Zahlen? Also geben die das raus?
Ja. Okay. Jetzt zu dem 3 millionsten haben sie es rausgegeben, und also ist wirklich ein Erfolgskonzept. Das funktioniert einwandfrei. Gibt's auch schon seit Jahren.
Ja.
Ich kenne das selber auch von zu Hause, und das ist echt eine coole Geschichte. Ist ein cooles Feature.
Gefällt mir auch gut.
Das ist auch ein Thema, womit Kunden ganz oft, wo ich gerade sagte, mit ist ein Muss oder ist ein Vielleicht, dass die Kunden sagen, ich will auf jeden Fall die versenkbare Backofentür haben, wenn die das schon kennen. Ja.
Aha.
Oder wenn sie es bei uns in der Ausstellung sehen, wenn ich denen das mal zeige, dann, dass sie große Augen sagen, das ist super. Und wie gesagt, es funktioniert technisch echt gut.
Die Überleitung ist genial, weil ich möchte mit dir über Preise reden.
Ja.
Ist wahrscheinlich jetzt auch viel Spielerei dabei, wenn wir sagen, einer braucht unbedingt eine versenkbare Backofentür und der andere, es gibt glaube ich auch noch so Dunstabzugshauben, die man
aus der Arbeitsfläche rausfahren,
hoch
und
runterfahren
oder kann. Als gibt's einmal aus der Arbeitsfläche hoch und runterfahren,
ich mein,
oder als
Schweben oben
genau
drauf, du die hoch und runterfahren kannst,
genau, als
sehr teuer,
als Inselhaube
meine ich, ne?
Ja, die ist also eine Inselhaube, die deckenfahrbar ist,
ja.
Die ist sehr preisintensiv, sag ich mal,
ja.
Ist aber auch eine Technik, die wirklich klasse ist und qualitativ super, einwandfrei. Ja. Also da kriegt man auch richtig was für sein Geld.
Okay.
Das ist schon eine coole Geschichte.
Also schon.
Die wurden quasi, diese deckenfahrbaren Hauben wurden quasi auch wie diese Kochfeldabzüge für die Insel erfunden.
Okay.
Dass man, wenn man die freistehen hat, dass man das wegfahren kann und da dann nichts im Weg ist.
Okay. Weil da sind wir jetzt ja wahrscheinlich schon mitten im Kern von, wo variieren Preise oder wieso ist eine Küche vielleicht deutlich teurer als die andere Küche. Du hast mir im Vorgespräch was von Kostenfaktoren erzählt oder auch Kostengruppen, Kostenfaktoren irgendwie so. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß, es ist immer sehr schwer, Zahlen zu nennen. Die Leute wollen gerne Zahlen hören, deswegen muss
ich verstehen.
Mehr oder weniger penetrant danach fragen.
Alles so völlig in Ordnung.
Du hast vielleicht die Möglichkeit, es ein bisschen greifbar zu machen für die Leute, wie setzt sich ein Preis zusammen oder wann wird es teurer, wann wird es
günstiger. Ja, also das Thema Küche ist sehr, sehr umfangreich. Wenn man, dem einen ist das total bewusst, der andere sagt, wieso, ich brauche doch nur Schränke, da muss ein Griff dran, der Backofen muss funktionieren und damit war es das.
Ja. Thema da Anspruch. Ne?
Genau, Thema Anspruch, Thema Einsatzzweck. Ja. Das ist so ein großes Feld, dass quasi, wenn ich mal eine Küchenplanung mache, kann die preislich so stark variieren, fängt an bei den E-Geräten. Fängt an bei den Fronten, wenn wir das jetzt vom Ablauf nochmal durchgehen.
Ja.
Fängt an bei den Fronten. Nehmen wir eine kunststoffbeschichtete Front, nehmen wir eine laminierte Front, die eine Haptik hat, zum Beispiel wie eine lackierte. Nehmen wir eine volllackierte Front, nehmen wir eine Glasfront, gibt es auch. Da gibt es verschiedene Preisgruppen. Und anhand dieser Preisgruppen ändert sich natürlich auch der Preis der gesamten Küche.
Klar.
Also plane ich die Küche in Preisgruppe 1, kostet die X, dann kann ich das zum Beispiel auch wechseln. Ist auch ganz schön für den Kunden zu wissen, wenn wir eine Küche geplant haben und der sagt, na, ich würde jetzt aber gerne die Front nochmal ausprobieren, dann sind das für mich im Rechner, sind das dann dreimal klicken.
Klar.
Und dann sieht man die Küche in der anderen Front, in der anderen Preisgruppe.
Ja.
Und da kann man den Preis auch sofort sehen oder beziehungsweise mit dem Kunden besprechen.
Ja.
Dann das Thema Griffe. Grifflos oder aufgesetzte Griffe. Eine grifflose Küche ist in der Regel etwas teurer als eine Küche mit aufgesetzten Griffen, weil es einfach vom Material her mehr ist von den Griffen. Das sind richtige Griffschienen, die dort eingearbeitet werden. Der Korpus, also der Küchenschrank, wird ausgeschnitten, sodass diese Griffmulde dort eingesetzt werden kann. Ist einfach vom Aufwand in der Herstellung ein bisschen kostenintensiver. Also da haben wir Fronten, Griffe, dann natürlich Arbeitshöhe. Was für Schränke verwenden wir? Es gibt verschiedene Schrankhöhen. Arbeitshöhe 90 cm, 91 cm oder Arbeitshöhe 93 bis 95 cm.
Ja.
Das kann man dann mit den Sockeln dann variieren. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Arten von Schränken, verschiedene Schrankhöhen, die man dann auch natürlich ausnutzen kann. Dann Thema Arbeitsplatten. Möchte man eine kunststoffbeschichtete Holzarbeitsplatte oder möchte man eine Natursteinarbeitsplatte? Und dieses Spektrum ist so riesig. Und dann haben wir noch nicht mal über E-Geräte gesprochen. Wird es ein Kochfeldabzug, wird es eine deckenfahrbare Haube oder wird es eine normale Dunstabzugshaube, wird es ein Backofen mit Slide-and-Hide-Funktion oder mit einer normalen Backofentür?
Ja.
Das ist so, so groß, das Thema. Da kann man stundenlang drüber sprechen. Macht auch total viel Spaß. Aber das sind so viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss beim Preis, dass man nicht sagen kann, die Küche oder der Laufmeter Küche kostet jetzt so und so viel.
1000 Euro.
Ne? Das ist sehr schwierig zu beziffern.
Wie eine Autokonfiguration.
Ja,
wenn du ein Häkchen mehr setzt, sind gleich 500 Euro mehr drauf.
Oder man setzt das eine Häkchen da, nimmt das andere da aber wieder weg. Dann wird es natürlich wieder ausgeglichen, von daher gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Faktoren.
Okay, verstehe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Küche ist im Prinzip schon durchgeplant und steht schon und nur noch die Elektrogeräte fehlen, da kann man wahrscheinlich preislich noch einiges rausholen.
Also,
im Sinne von, da kann es mal richtig teuer werden. Ne?
Also ich sag mal so als Beispiel, so ein guter Einstiegsbackofen zum Beispiel von der Firma Neff jetzt zum Beispiel, liegt so um die 1.000 Euro.
Okay.
Gibt welche 800, 900 Euro, 1.000, 1.100 Euro, so in dem Bereich. Aber möchte man zum Beispiel einen Backofen haben mit Dampfgarfunktion, also ein Kombigerät, dann kann man auch schnell mal 3.500 bis 4.000 Euro für den Backofen ausgeben.
Wow.
Weil es dann ein kombiniertes Gerät ist. Man hat dann einen Dampfgarer und einen Backofen in einem.
Ja.
Und auch da siehst du wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie viele Heizarten möchte man haben? Soll es mit Dampfgarfunktion sein oder ohne? Etc. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Faktoren.
Irre, wenn ich mir jetzt überlege, ich frage ganz gerne die Kunden, also wenn es eine Frage wert ist, wenn es ein Haus aus den 70ern ist, brauche ich nicht fragen, was haben wir für die Küche bezahlt. Aber wenn man jetzt eine relativ moderne, schicke Immobilie hat, frage ich ganz gerne, okay, wie alt ist denn die Küche? Was hat die ungefähr gekostet? Und eine einfache Küche in einer kleinen Wohnung oder was kriegt man ja für einen überschaubaren Preis von x-tausend Euro.
So sagen wir es jetzt auch. 6, 7, 8.000 Euro. Kommt immer auf die Größe auch an.
Ja, genau, richtig. Und wenn du dann gerade sagst, so eine so ein Kombi-Backofen mit Dampfgarer, liegt man dann mal schnell bei 3, 4.000 Euro. Mhm. Also da merkt man, glaube ich, schon ganz gut, dass man, wenn man sich im Detail verliert, bei solchen Küchen man dann schon richtig, richtig zur Kasse gebeten werden kann im Zweifel. Ne?
Aber es
sieht ja auch gut aus und man kriegt ja auch Technik dafür. Also das ich will ja, gar nicht schlecht reden. Zeit.
Um Gottes Willen. Nein, man muss halt wissen, was man selber gerne haben möchte, ob man das nutzt, was man da haben möchte. Und da, wie gesagt, da gibt es verschiedene Sachen. Auch ein Thema beim Backofen dann auch Pyrolysefunktion. Mhm. Die einen kennen das, die anderen nicht. Das ist eine Selbstreinigungsfunktion. Da heizt der Backofen sich über mehrere Stunden selber auf. Und dann kann man den nachher quasi mit dem Lappen auswischen und der ist wie neu. Aber diese Funktion ist natürlich ein Aufpreis beim Backofen.
Ja.
Und auch da siehst du wieder Selbstreinigung, Slide-and-Hide-Tür mit Dampfgarfunktion, wie viele Beheizungsarten, Automatikprogramme, ist das ein Thema, etc.
Hm. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist jetzt nur Beispiel Backofen.
Ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt nur das Beispiel Backofen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist... Man hört es ja schon raus, es ist nicht einfach, irgendwo eine Zahl dran zu schreiben,
nein,
weil das Spektrum unfassbar groß ist.
Genau, wir versuchen dem Kunden das dann immer transparent zu zeigen, zu erklären, wo dieser Preis entsteht, wo das herkommt,
okay,
was man eventuell machen kann daran,
okay. Okay.
Mehr oder weniger, je nachdem.
Gut, also wir haben die Planung und die Installation und die Trends und die Preise. Und das ist ja meiner Meinung nach schon so ziemlich alles, was man erstmal grob besprechen kann. Auch beim Thema Küche könnte man wahrscheinlich einen eigenen Küchenpodcast machen. Ich glaube, es
gibt es sogar
Küchenpodcast, wo man da mal drüber sprechen kann. Ich habe mal den Podcast gehört mit dem, ich glaube, mit dem CEO von Bulltaub, meine ich, auch ein sehr spannender Podcast, weil ich glaube, Bulltaub gehört ja schon so zur Champions League,
was die Küchen. Ja, das ist ein sehr, sehr hochwertiger Küchenhersteller.
Ja, genau.
Sehr schöne Küchen.
Das war wirklich spannend. Der hat ein paar Namen mal fallen lassen in Hollywood, wer bei Bulltaub Küchen kauft.
Ja.
Also echt cool, muss ich wirklich sagen. Spannendes Thema. Wie gesagt, kannst einen ganzen Podcast zu machen. Lass uns aber lieber noch über Themenblock Nummer 2 sprechen.
Ja, sehr gerne.
Über Küchen, die schon vorhanden sind oder über Küchen, die umziehen sollen. Vom alten ins neue Haus kommt ja immer wieder vor, dass Leute sagen, wir ziehen aus, die Küche nehmen wir aber mit. Das heißt, derjenige, der jetzt hier neu einzieht, bringt bitte auch seine eigene Küche mit. Derjenige sagt dann aber auch, nö, ich habe auch in meiner aktuellen Immobilie noch eine neue, anständige Küche. Wir hätten die ganz gerne hier mit rübergenommen. Deswegen die Frage, macht ihr sowas? Ich denke schon. Und geht das überhaupt ohne weiteres? Ist das machbar? Und was kostet mich das?
Ja.
Sinnvoll, also darüber mal nachzudenken, kann ich meine Küche umziehen? Es macht wahrscheinlich sowieso Sinn, aber wahrscheinlich
am Ende
auch eine Frage von Gegebenheiten vor Ort.
Funktioniert
es überhaupt?
Genau, also wir bieten Küchenumzüge mit an, auch sehr, sehr gerne. Da gibt es das ist ein bisschen spezieller als eine Küchenneuplanung. Das ist für mich als Küchenplaner natürlich deutlich einfacher.
Mhm.
Eine vorhandene Küche, die muss natürlich erstmal, müssen wir erstmal aufnehmen, welche Schränke haben wir vor Ort?
Mhm.
Wie können wir die dann in dem neuen Grundriss positionieren? Ist die da überhaupt einzubauen anhand der vorhandenen Anschlüsse zum Beispiel? Bei neuen Anschlüssen kann man das wieder berücksichtigen, klar, wie im ersten Themenblock ja auch schon besprochen. Sind die Anschlüsse vorhanden, müssen wir natürlich schauen. Kommen wir dann mit den Breiten, mit den Längen klar, dass wir das so installieren können. Also ist vom Aufwand her ein bisschen aufwendiger. So wie ich es mache, ich nehme dann einmal auf, was ist vorhanden? Was können wir überhaupt wiederverwenden? Oder welche Bauteile müssen neu?
Ja.
Oft ist da das Thema Sockel und Arbeitsplatten. Die müssen, ich sag mal, in 90% der Fälle neu, einfach weil die Ausschnitte von der Spüle und von dem Kochfeld meistzeit nicht genau wieder so hinkommen, wo sie waren, weil Schränke eventuell getauscht werden oder ähnliches. Also das ist ein Thema, die muss meistens neu. Die meisten Kunden wollen das tatsächlich auch ganz gerne dann, um die Küche dann vielleicht nochmal so ein bisschen zu modernisieren, nochmal ein bisschen aufzuhübschen, sagen, wenn wir jetzt umziehen, aber wir möchten keine neue, dann machen wir aber vielleicht gestalterisch so ein bisschen was. Tauschen mal Griffe aus, tauschen mal die Arbeitsfläche aus und macht auch einiges. So mit dem Erscheinungsbild von der Küche kann man damit schon einiges machen. Dann ist natürlich, müssen wir berücksichtigen, wo brauchen wir eventuell neue Passleisten? Also der Anschluss quasi vom Schrank zur Wand. Die Nischenverkleidung, also der Spritzschutz einer Küche, der muss meistens auch neu, weil der die meiste Zeit dieselben Maße hat wie die Arbeitsfläche. Und dann natürlich auch, wie sind die Höhen? Muss man da unterm Fenster hergehen? Macht man es vielleicht nur als Wischleiste oder macht man es als richtigen Spritzschutz bis unter die Hängeschränke, dass man eine Fläche hat, die man sauber reinigen kann? Und das sind so Sachen, die muss man da berücksichtigen, beziehungsweise die muss ich als Planer berücksichtigen. Und die vorhandene Küche dann einmal in den neuen Grundriss einplanen. Ja. Und dann ist das, liegt der Aufwand natürlich nicht nur in der Planung, sondern natürlich auch in der Montage. Ja. Das heißt, die Küche muss abgebaut werden, dann wird die von uns umgezogen, quasi zum neuen Haus, zur neuen Wohnung und von uns wieder neu aufgestellt.
Ja.
Und dann sehen wir hin und wieder auch mal, da die Rückwand ist vielleicht kaputt oder der Sockelfuß ist abgebrochen oder da die Front, da muss mal eine Kante neu angeklebt werden oder ähnliches. Das machen wir dann meistens mit, damit die Küche dann natürlich auch wieder ordnungsgemäß
absolut
steht. Und das ist so ein Aufwand, den muss man vorher mal so grob abschätzen, was man braucht und was man dann bei der Montage eventuell noch sieht. Und das ist dann natürlich ein Stundenaufwand, den man dann da berücksichtigen muss.
Okay.
Und dann machbar ist das meistens auf jeden Fall. Machbar ist das. Okay. Ja, meistens auf jeden Fall.
Spannend wird es wahrscheinlich, wenn du dann die Küche aus dem 6. Obergeschoss im Dach umziehen sollst.
Ja.
Das war ja Einfamilienhaus irgendwo. Dann stehen da im Zweifel ein paar mehr Stunden daher
auf jeden Fall,
Zettel, weil die auch irgendwie da runter muss, die Küche.
Ja.
Okay, also man hört aber raus, so dieser einfache Gedanke, ich nehme einfach die Küche genauso, wie sie hier steht und pack die 1:1 irgendwo neu rein und kann ja eigentlich keinen Euro mehr kosten als die Arbeitsstunden, die anfallen, ist wahrscheinlich schwierig, weil, wie du gerade sagtest, gewisse Passteile müssen einfach angepasst werden. Ja. Ich sage das jetzt deswegen, damit vielleicht die Leute, die gerade über sowas nachdenken, jetzt nicht glauben, das wäre quasi so ein Nullsummenspiel am Ende, sondern da wäre der ein oder andere Euro, da wird man gar nicht drum herum kommen. Ja. Das muss einfach sein.
Das ist so.
Ja.
Wenn man die fachgerecht und professionell wieder montiert haben möchte, so wie es vorher auch war, auf jeden Fall.
Ja.
Ich sag mal, ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher, sagen wir es mal so, als dass die Küche, da wieder, wieder genauso. Also es kommt vor, aber es ist sehr, sehr selten, dass die Küche 1:1 so wieder reinpasst. Es kommt vor, ist mit Sicherheit auch schon vorgekommen.
Ja.
Aber ich sag mal, 90% der Fälle funktioniert das so nicht.
Ja. Jetzt gibt's wahrscheinlich auch Leute, die sagen, die Küche passt schon, das kann alles bleiben, aber vielleicht sind die E-Geräte schon ein bisschen älter oder die Fronten sind schon ein bisschen älter und dafür die E-Geräte nicht. Das heißt, man kann auch punktuell dann nochmal durchtauschen und sagen, ich hätte jetzt, also vorausgesetzt, die Installation passt und so weiter.
Mhm. Kann man die Küche passt da rein.
Genau, ja genau. Ja. Ja, dass man dann eben nochmal punktuell durchtauschen kann, das ist schon auch nochmal möglich. Das würde mich interessieren. Und ich frage mich, so ein Küchenhersteller ist wahrscheinlich schon grundsätzlich eher daran interessiert, die Küche als Ganzes zu verkaufen und nicht nur das Einzelteil, nicht nur die eine Front oder den einen Backofen. Kann man da was zu so einem Kostenverhältnis vielleicht sagen? Wird man dann da überdurchschnittlich zur Kasse gebeten, wenn man sagt, ich hätte aber ganz gerne jetzt nur die Front oder wie auch
immer? Ja, ist oft ein Thema, Küchenfronten austauschen. Haben wir öfter, um die Küche, entweder eine vorhandene Küche zu modernisieren, die im Bestand ist, oder bei einem Umzug. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie alt ist die Küche schon? Steht das in einem Verhältnis? Bei einer Küche neue Fronten, wieder von bis, natürlich, welche Front soll es werden?
Klar.
Und dann machen wir ein Angebot dafür, machen wir auch sehr, sehr gerne, schauen uns das mit dem Kunden zusammen an, haben wir auch schon ganz oft gemacht. Ja, muss der Kunde immer ein bisschen gucken, steht das im Verhältnis zueinander? Zu einer eventuellen neuen Küche oder ähnliches. Was da meiner Meinung nach schon mehr Sinn macht oder auch öfter schon vorgekommen ist, dass wir vorhandene E-Geräte ausgetauscht haben, weil diese oft in einer neuen Planung oder wenn sie vorhanden sind, werden sie in einer neuen Planung mit berücksichtigt. Also man zieht zum Beispiel um oder hat eine vorhandene Küche oder hat ein Haus gekauft, wo eine Küche drin ist und möchte die aber ein bisschen modernisieren.
Ja.
Dass man sagt, wir wollen gerne mal die E-Geräte tauschen, dann kann man die, selbst wenn es mal irgendwann eine neue Küche gibt, immer noch mit berücksichtigen. Dass man sagt, mein Backofen, mein Geschirrspüler, die sind jetzt 5-6 Jahre alt, die brauche ich noch nicht neu.
Ja.
Dass man das dann mit berücksichtigt und die wieder mit einbaut.
Ja. Gibt es so eine Art Lebensdauer von Küchen und oder Elektrogeräten, das, wo man als Küchenbauer vielleicht sagt oder als Küchenverkäufer, wie auch immer, sagt, ja, naja, nach einer gewissen Weile, wie, also bei einer Heizung sagt man ja so, irgendwie, ja, wenn die nach 30 Jahren mal muckt, dann ist das normal.
Ja.
Kann man sowas über Geräte oder Küchen auch sagen?
Es kommt natürlich immer darauf an, wie sehr wird die Küche gepflegt, wie sehr wird sie beansprucht, aber auch.
Ja.
Ist das ein Haushalt mit 2 Personen? Ist das ein Haushalt mit 5 oder 6 Personen?
Ja.
Ist natürlich ein Faktor, der bei einer, ja, bei der Lebensdauer einer Küche natürlich eine große Rolle spielt.
Ja.
Sind Kinder mit im Haus? Sind vielleicht Haustiere mit im Haus, die an der Küche mal was gemacht haben? Ja, kommt natürlich auch vor.
Soll Hundewelpen geben, die kaufen.
Genau, richtig, genau, ja. Also wie wird die Küche beansprucht? Ne?
Ja, ja.
Aber so eine Küche sollte seine 20 Jahre, 15 okay. bis 20, 20 bis 25, je nachdem, wie sie benutzt wird, ja, schon halten. Und bei den E-Geräten natürlich, ja, würde ich jetzt mal so sagen, 10 bis 15 Jahre ist so in der Regel, dass die Leute sagen, ja, jetzt möchten wir was Neues, weil natürlich die Technik neuer wird.
Ja.
Früher war es alles mit Druckknöpfen, kleine Bildschirme.
Ja.
Heutzutage gibt es Touch-Bildschirme.
Ja.
Und ähnliches und farbliche Gestaltung der E-Geräte ist natürlich auch ein Thema.
Ja.
Und ja, da sollte so ein gutes E-Gerät sollte auf jeden Fall schon seine 15 Jahre, 10, 15 Jahre auf jeden Fall.
Okay.
Eher in Richtung 15 Jahre.
Okay.
Gibt aber auch welche, die sagen, die haben seit 25 Jahren denselben Backofen und der funktioniert, je nachdem, wie er gepflegt wird.
Klar, ja, glaube ich. Okay, mir kommt gerade noch eine Frage in den Kopf, die kann man vielleicht ganz allgemeingültig mal beantworten. Das ist ja bei den meisten Gewerken so die Frage, wann beschäftige ich mich eigentlich damit? Wann macht es Sinn? Ich beschäftige mich gerade mit dem Hauskauf. Wann macht es denn Sinn, mal den Energieberater dazu zu holen? Wann macht es Sinn, mal mit dem Dachdecker zu sprechen? Dieselbe Frage auch hier bei der Küche. Ich gehe mal davon aus, auch ihr habt irgendwie einen Montagevorlauf,
ja,
Lieferzeiten, die berücksichtigt werden müssen. Manche Leute gehen ja, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen blauäugig daran und sagen, ja, der wird schon, das wird der können ja morgen anfangen. Wir haben das Haus ja gekauft. So einfach ist es wahrscheinlich auch nicht, oder? Also ein bisschen Vorlauf sollte man da
genau mitbringen. Also das kann ja auch nicht jeder wissen, woher auch, wenn er mit Handwerk oder Dienstleistung bis jetzt nicht viel zu tun hatte, habe ich da auch totales Verständnis für. Es kann auch nicht jeder immer alles wissen. Ich
Klar.
auch nicht. Da springen wir so ein bisschen zurück zu Themenblock 1.
Ja, genau.
Weil das ist quasi nach dem Kauf der Küche.
Mhm.
Sprechen wir mit dem Kunden immer drüber, wie ist der weitere Ablauf.
Ja.
Kommen wir zum Aufmaß, die und diese Lieferzeiten brauchen wir. Und da ist meine Frage immer so als erstes an den Kunden, welcher Zeitraum ist denn so eingeplant, beziehungsweise was muss denn vielleicht noch gemacht werden?
Mhm.
Wenn die dann sagen, oh, der Elektriker muss noch kommen, der Boden muss noch gelegt werden, die Fenster müssen noch rein, dann kann ich schon abschätzen, okay, alles klar, das dauert noch so und so viele Monate. Oder die sagen, nee, nächste Woche wird geputzt und der Maler kommt. Alles klar, dann soll das in den nächsten 2, 3 Monaten was werden.
Mhm.
Ich sag mal so, die kürzeste Zeit, die wir können, quasi sind so, ich würde vermuten, so 8 Wochen plus minus.
Okay.
Also wenn die Abkauf der Küche, Aufmaß machen, Bestellung machen, dann brauchen die Küchen so um die 4 bis 6 Wochen, bis sie bei uns sind.
Kommt
natürlich auf die Lieferkapazitäten der Hersteller an.
Klar.
Nicht nur Möbelhersteller, sondern auch Elektrogerätehersteller. Genau, und dann müssen wir natürlich bei uns in der Montage, bei uns in der Firma gucken, wie ist das mit meiner Kollegin, hat die Kunden mit einer Küche, ich Kunden mit einer Küche, wie ist die Kapazität gerade bei uns im Geschäft überhaupt, dass wir das ordnungsgemäß voneinander kriegen.
Macht Sinn.
Aber so, ich sag mal, der kürzeste Zeitraum sind so 8 bis 10 Wochen.
Ja,
dann geht es wirklich schon sehr schnell.
Ja, das habe ich verstanden. Also es ergibt sich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen so ein Gesamtbild, dass ja viele Gewerke schon auch irgendwo ineinander
greifen. Ja, auf jeden Fall.
Greifen, ne? Wie du es gerade sagst, ihr seid schon auch abhängig davon, ob noch der Fußball, der Parkettleger kommt oder ob er schon da war, ob der Elektriker schon da war.
In der Regel sind wir die Letzten, die kommen.
Kann ich mir vorstellen.
Boden fertig, Wand fertig, Installation, alles drin. Wir sind in der Regel so das letzte Gewerk, nicht nur Küchenbauer, sondern auch Tischler, auch wenn wir Einbauschränke machen oder ähnliches, muss quasi alles fertig sein. Also wir sind in der Regel die Letzten, die kommen. Wenn, vielleicht hast du das ja auch schon bei einer Besichtigung gehabt, der Kunde fragt, ja, wo kann ich denn hingehen oder mit wem muss ich denn vielleicht als Erstes sprechen oder ähnliches. Wir bieten das auch an, dass wir dem Kunden sagen, wir haben da einen Elektriker oder wir haben da einen Installateur, den wir da gerne mit dazu nehmen können, dann managen wir das quasi im Hintergrund.
Okay.
Wir setzen uns mit dem Elektriker in Verbindung. und sprechen mit dem den Zeitraum ab. Wenn der Kunde jetzt natürlich ein ganzes Haus baut und der sowieso schon den Elektriker hat, dann ist das einfacher, wenn das da ist. Wenn es jetzt um eine neue Küche geht, dann bieten wir dem Kunden auch an, du hör mal zu, ich spreche mal mit dem, wir kümmern uns darum, dann kann ich das quasi mit unserem Vorlauf absprechen. Dann spreche ich mit dem Elektriker, wie viel Vorlauf braucht ihr, wie viel Vorlauf brauchen wir, dass das so Hand in Hand geht. Das ist dann aber eher bei einer neuen Küche im Bestand. Aber ansonsten sind wir davon abhängig, dass alles erledigt ist, wenn wir kommen. Und mal klappt das nicht. Aber da sind wir auch sehr flexibel, dass wir das alles ordentlich voneinander kriegen.
Fein. Ja, du hast alles, was ich gerne wissen wollte, sehr umfangreich beantwortet.
Das freut mich.
Dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges von mitnehmen können. Ich denke schon, auf jeden Fall.
Ich hoffe.
Für mehr Details und mehr Informationen muss man euch dann aufsuchen, beziehungsweise muss man euch dann ansprechen.
Ja.
Ja, ich würde sagen, Felix, damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich danke dir sehr für deinen Besuch und sehr für deine Auskunftsfreudigkeit hier heute in dieser kleinen Runde. Und wie gesagt, bleibt mir nicht lange so über, als mich herzlich zu bedanken und zu sagen, bis bald.
Vielen lieben Dank, Luke.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das hat mir auch Spaß gemacht. Felix, hau rein.
Ciao.
Ciao.